Es ist eine Landschaft der Kontraste, die sich hier in dem Tal nördlich der Stadt Jericho offenbart. Inmitten der staubigen Weite des Jordantals, mehr als 200 Meter unter dem Meeresspiegel, bahnt sich der Bach Wadi al-Auscha mit Wucht seinen Weg durch den kargen Boden. Gewundene Quelle nennen die Beduinen diese lebensspendende Ader. Sattgrüne Bananenplantagen und Dattelhaine wachsen entlang des Wassers. Doch die beschauliche Landschaft an dem Bach Wadi al-Auscha trügt. Es ist ein fragiles Gleichgewicht zwischen jahrhundertealter Beduinentradition und politischen Spannungen, das hier aus den Fugen geraten ist.
Die Beduinen in Israel. Zwischen Wüste und Wirklichkeit. Eine Sendung von Bettina Meyer und Julio Segador.
Haitham Sayed denkt zurück an den Tag, wo sich sein Leben änderte, wo er sein Dorf Ras Ain al-Auscha verlassen musste. Er zeigt uns das Video, das er im Januar machte. Israelische Siedler dringen in das Dorf ein, bedrängen die Beduinenfamilien. Soldaten der israelischen Armee sind zu sehen. Sie scheinen die Siedler zu beschützen, nicht die Beduinen, die verdrängt werden. Schüsse sind zu hören. Ein traumatischer Moment, sagt Rana Sayed, Haithams Schwester.
Wir hatten große Angst vor den Siedlern, die uns angriffen. Wir schlossen die Tür, befürchteten aber, sie könnten uns im Haus verbrennen. Die Siedler durchtrennten die Wasserleitungen, ebenso die Stromkabel, und vergifteten Hunde und Schafe. Sie stahlen auch unsere Tiere. Dann drangen sie in die Häuser ein und versetzten die Kinder in Angst und Schrecken.
Haitham Sayed und seine Familie, ein Beduinen-Clan, mussten Ras Ain al-Auscha verlassen. Das Dorf, in dem er geboren wurde. Das Dorf, das seine Heimat war. Der 26-jährige Beduine zieht einen drastischen Vergleich.
Für uns Beduinen ist das wie die Nakba. Als Kind habe ich in der Schule und von meinem Großvater davon gehört. Die Nakba, als vor 80 Jahren die Araber vertrieben wurden oder flüchten mussten. Mein Großvater ist jetzt tot und wir haben die Nakba hier von Neuem erlebt. Und eigentlich ist es schlimmer als die Nakba, weil wir gezwungen wurden, mit unseren eigenen Händen das eigene Dorf abzubauen.
Vielleicht 400.000 Beduinen leben in Israel. Genaue Statistiken gibt es nicht. Die meisten von ihnen leben in den Wüsten oder an deren Rändern, vor allem in der Negev-Wüste, die sich nach Süden bis ans Rote Meer zieht. Kleinere Beduinenstämme haben sich schon vor Jahren auch im Westjordanland niedergelassen, in den trockenen Gebieten um Jericho, so wie die Gemeinschaft von Haitham Sayed. Und auch im Norden Israels finden sich einige Gemeinschaften. Der Ursprung aller Beduinenstämme ist der gleiche. Sie waren alle einst Wüstenvölker. Der Beduine Stivi Abu Blaya lässt es sich nicht nehmen, seinen Gästen selbst den Tee einzugießen. Gastfreundschaft ist eine alte Beduinentradition. Eine Schulklasse aus Ramat Gan nahe Tel Aviv sitzt auf Kissen und Teppichen am Boden in Majlis, dem traditionellen Beduinenzelt. Stivi Abu Blaya will den jungen Israelis die Beduinenkultur näher bringen.
Hey Leute, willkommen. Ich heiße Stivi Abu Blaya und gehöre dem Al-Sasami-Stamm an. Ich bin Beduine. Wer von euch sich fragt, woher der Begriff Beduine stammt, er kommt vom Wort Badia. Badia bedeutet Wüste und der Mensch, der in der Wüste unter den dortigen Bedingungen lebt, wurde eben Beduine genannt.
Stivi Abu Blaya ist einer der Clan-Chefs in Khan Nahal Hava. Die kleine Beduinensiedlung liegt mitten in der Negev-Wüste, unweit der Stadt Mizpe Ramon. Wellblechhäuser und Container prägen das Dorfbild, inmitten einer Landschaft aus Sand und Stein. Stivi Abu Blaya erklärt den Schülern aus der Stadt, wie aus dem Nomadenvolk sesshafte Beduinen wurden.
Irgendwann trat der Staat an die Beduinen heran und sagte ihnen, Ihr dürft nicht mehr in der Wüste umherwandern, ihr müsst euch fest ansiedeln. Das war der erste Schritt, den der Staat unternahm, um die Beduinen zu sesshaften Bewohnern zu machen. Deshalb sieht man an den Straßen so viele Dörfer, die nicht offiziell anerkannt wurden. Die Beduinen sollten sich entlang der Straßen niederlassen.
Die meisten Beduinenstämme in Israel sind inzwischen übergegangen von einem nomadischen Lebensstil zu einer eher landwirtschaftlich geprägten Lebensweise. Beduine Stivi Aboblaya, der als Kind mit seinem Clan noch durch die Wüste zog, macht seinen Gästen klar, wie sehr sich sein Leben verändert hat.
Das ist ein großer kultureller Wandel und ein harter Einschnitt, Beduine zu sein und nun an einem festen Ort zu leben und der Außenwelt zu begegnen. All dies belastet die Traditionen und die Kultur.
Auch die Politik des Staates macht es den Beduinen alles andere als einfach. Diese Politik ist geprägt durch die Nichtanerkennung von Dörfern, in denen rund 70.000 bis 100.000 Menschen ohne eine grundlegende Versorgung mit Wasser oder Strom leben. Durch gezielte Hausabrisse und Räumungsanordnungen versucht die Regierung, die Beduinen in staatlich geplante Städte umzusiedeln, um auf diese Weise Land für Infrastrukturprojekte, jüdische Siedlungen oder Militärzonen zu gewinnen. Oren Yiftachel ist Professor für Geografie und Stadtforschung an der Ben-Gurion-Universität in Beersheba. Er gilt als Beduinenexperte. Für ihn verletzt der Staat mit seiner Politik massiv die Rechte der Beduinen. Und er zerstöre damit die traditionellen Lebensweisen. Mit schwerwiegenden Folgen, so Oren Yiftachel.
Der Staat wollte dieses Land unbedingt. Die Beduinen hatten das Land, also vertrieb man sie. Und zwar aus dem Westen der Negev-Wüste in den Osten. Ein karges und deutlich weniger fruchtbares Gebiet. Ab da waren sie einfach Flüchtlinge. Und jetzt droht ihnen zum zweiten oder dritten Mal vertrieben zu werden. Eine fürchterliche Politik. Und das hat auch zu dieser Marginalisierung der Beduinen geführt.
Nirgends ist diese Marginalisierung wohl deutlicher zu sehen als in Rahat. Die Stadt wurde 1970 in der Negev-Wüste gegründet, für Beduinen, die dorthin umsiedeln mussten. Heute ist Rahat die größte arabische Stadt in Israel. Sie gerät immer wieder in die Schlagzeilen wegen der Gewalt. Die Situation hat in den letzten Jahren ein derart kritisches Ausmaß erreicht, dass manche vom Wilden Westen sprechen. Immer wieder gibt es Schießereien auf offener Straße. Bewaffnete Familienfäden prägen den Alltag. Rahat hat die höchste Mordrate Israels. Kaum eine andere Stadt wurde vom israelischen Staat jahrzehntelang derart vernachlässigt. Es mangelt an Infrastruktur, Investitionen und Bildungsangeboten. Hohe Arbeitslosigkeit und fehlende Perspektiven treiben besonders junge Männer in die Arme krimineller Organisationen. Viele Einwohner Rahats blicken ohnmächtig auf diese Situation. Auch Heba Alafinish. Eigentlich ist die junge Beduinin gewohnt, sich durchzuboxen. Sie hat studiert, ist vierfache Mutter und leitet ein Frauen- und Elternzentrum in Rahat. Mit romantischen Beduinenvorstellungen von Tausend und einer Nacht habe ihr Alltag allerdings wenig zu tun, erklärt Heba Alafinish. Täglich gäbe es Schießereien zwischen verfeindeten Clans. Die 37-Jährige erzählt von einem Familienausflug, als ihr Auto in das Kreuzfeuer geriet.
Die Scheiben zerbarsten. Mein Sohn wurde von einer Kugel getroffen. Sie drang in seinen Hals ein, kam aus seinem Rücken heraus. Ich war im 8. Monat schwanger. Meine Töchter saßen hinten. Eine versuchte, den Blutfluss zu stoppen, die andere sprach mit dem Rettungsdienst. Der Arzt sagte, hätte jemand Größeres da gesessen, wo mein Sohn saß, wäre er gestorben. Eine Woche später hatte ich eine Frühgeburt.
Heba Alafinish hilft Frauen in Rahat, sich weiterzubilden. Ihr Selbstwertgefühl in einer patriarchalisch geprägten Beduinengesellschaft zu stärken, in der es nicht üblich ist, dass Frauen arbeiten oder studieren. Auch Eltern kommen zu ihr. Bei der Schießerei, bei der ihr Sohn fast gestorben wäre, habe sie sich hilflos gefühlt, sagt Heba. 3 Jahre liegt der Vorfall zurück. Doch die Gewalt ufert inzwischen derart aus, dass sie abends nicht mehr auf die Straße geht.
Wenn wir Schüsse hören, ducken wir uns alle auf den Boden. Stell dir vor, du bist in deinem Haus, aber es gibt keine Sicherheit. Ich bin eine starke Frau, aber wie kann ich meine Kinder mit bloßen Händen schützen, wenn geschossen wird? Ich kann es nicht.
Der Muezzin ruft zum Mittagsgebet. In den Straßen türmen sich Müll und Schrott. Häuser wechseln sich mit Wellblechhütten ab. Armut und Kriminalität sind allgegenwärtig. Wird jemand festgenommen, kommt er gleich wieder frei, klagt Heber. Die Polizei unternehme kaum etwas gegen die illegalen Waffen, die in Rahat kursieren. Fast jeder Haushalt habe eine, bestätigt Talal al-Qarnawi. Er ist seit 1993 Bürgermeister von Rahat.
Die illegalen Waffen sind wie ein Krebsgeschwür, das sich im Körper ausbreitet. Es breitet sich in der ganzen Stadt aus. Das Problem ist, die Polizei in Israel ist nicht dem Bürgermeister unterstellt. Sie arbeitet für das Ministerium für nationale Sicherheit. Und der Minister heißt Itamar Ben-Gvir. Ich fordere von der Regierung, geht gegen die illegalen Waffen vor, macht Hausdurchsuchungen, verhindert, dass Soldaten Waffen aus den Armeebasen stehlen und verkaufen.
Von 18.000 illegalen Waffen in der Stadt spricht Bürgermeister al-Qarnawi. Einige würden aus israelischen Armeebasen stammen. Andere seien Schmuggelware aus Ägypten, Jordanien und dem Westjordanland. Der Handel mit illegalen Waffen in Rahat blühe, während ihm als Bürgermeister von der Regierung das Budget gekürzt wurde, stellt der Mann in dem karierten Jackett fest. Der Stadt fehlten 80 Millionen Euro.
Statt Budgetkürzungen sollten sie uns Geld für die Überwachungskameras geben. Ich bin der Bürgermeister und erlaube es, überall Kameras zu installieren. Die können Autokennzeichen feststellen. Drohnen können Schießereien filmen. Es ist die Pflicht des Ministers für nationale Sicherheit, der Polizei und uns allen ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Es macht mich wütend, dass Menschen hier eine Waffe tragen, weil sie das Vertrauen in das Rechtssystem verloren haben.
Die Beduinen in Rahat könnten eine Brücke sein zwischen Israel und dem palästinensischen Volk, sagt al-Qarnawi. Doch seit dem 7. Oktober 2023, seit dem Angriff der Hamas auf Israel, sei die Kluft zwischen Arabern und Juden größer geworden, so der Politiker. Er wirkt resigniert. Das habe auch damit zu tun, dass die ältere Beduinengeneration die Jungen nicht mehr erreiche. Unterwegs in Rahat mit Maisun al-Shafi und Fajer Abu Abed. Beide Beduininnen sind 16 Jahre alt. Nach dem Schulunterricht wollen sie in ein Jugendzentrum, von denen es nur wenige in Rahat gibt. Maisun zeigt auf das Straßenschild. Al-Salam-Straße steht darauf. Die Friedensstraße. Doch so friedlich ist es hier nicht, merkt sie an.
Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang hören wir Schüsse in unserer Nachbarschaft. Querschläger fliegen herum. Einmal traf eine Kugel unser Fenster, streifte den Kopf meines Schwagers. Er hatte Glück, das Fenster hat ihm das Leben gerettet.
Unter den Beduinen in Israel findet ein kultureller Wandel statt, der vor allem junge Männer betrifft. Die traditionellen Clanstrukturen verlieren an Autorität, ohne dass staatliche Institutionen diese Lücke füllen können, erklärt der Leiter des Jugendzentrums der Initiative Ein neuer Morgen in der Negev-Wüste, Jamal al-Qarnawi.
Die jungen Leute sind überfordert damit, wie sich ihre Welt im Gegensatz zur Welt ihrer Eltern zum traditionellen Leben der Beduinen verändert. Auf ihren Handys haben sie Zugang zur modernen Welt, sehen Dinge, die sie auch wollen. Zum Beispiel schnelle Autos, alles soll schnell sein. Mehr als 30% der Schüler brechen ihre Schule hier vorzeitig ab, besonders Jungs. Das ist eine riesige Zahl. Sie werden Mitglieder in kriminellen Banden. Das macht uns große Sorgen.
Many different criminal groups. We are very worried about that.
Mehr als die Hälfte der Einwohner Rahats seien unter 18 Jahre, sagt Jamal al-Qarnawi. Er ist Sozialarbeiter und bietet den Jugendlichen hier im Zentrum die Möglichkeit, sich über ihre Probleme in einem geschützten Umfeld auszutauschen. Maisun al-Shafi und Fajer Abu Abed sitzen inzwischen im Jugendzentrum, sehen sich auf dem Handy ein Video an. Zwei Beduinen-Clans bekämpfen sich auf offener Straße im Nachbarort Ofakim. Pickup-Trucks rasen über Gehwege auf Menschen zu. Ein Mann mit einer Motorsäge rennt auf ein Auto zu. Mit 16 Jahren wirken die Mädchen verhärtet und an Gewalt gewöhnt. Maisun erzählt, was sie belastet.
Unsere Nachbarin wurde ermordet. Sie wohnte in unserem Haus. Bewaffnete und maskierte Männer kamen in ihre Wohnung. Wir hörten die Schüsse. Als ich die Tür öffnete, sah ich die Leiche und das Blut, alles. Das Traurigste war, dass ihre 5-jährige Tochter in ihrem Schoß schlief.
Das kleine Mädchen sei blutüberströmt in den Armen ihrer toten Mutter aufgewacht, habe geschrien. Den Anblick werde sie nie vergessen, sagt Maisun. Besonders Frauen stehen bei den Beduinen unter Druck. Wenn ein Mädchen Probleme in ihrer Familie hat, könne sie niemandem davon erzählen, sagt Maisun. Frauen hätten nicht die gleichen Rechte wie Männer. Am liebsten würde sie Rettungssanitäterin werden, wäre dann aber mit Männern im Rettungsfahrzeug. Das kann die Familie stören, die sagt, sie solle lieber Krankenschwester werden, sagt Maisun. Sie macht deutlich, worauf es für sie ankommt.
Bildung hilft den Frauen. Wenn ein Mädchen in unserer Familie heiratet und einen Abschluss hat, ist sie eine Königin. Egal, was ihr Mann für Probleme hat, wenn sie sich trennt, hat sie ihren Abschluss. Viele hier trennen sich schnell im Streit. Die Frau hat keine Arbeit und muss zu ihren Eltern ziehen. Ein Abschluss ist das, was dir im Leben hilft.
Maisun und Faja kommen einmal die Woche in das Jugendzentrum von Ein neuer Morgen in der Negev-Wüste. In einer Projektgruppe entwickeln sie Ideen, die das Leben junger Menschen in Rahat verbessern sollen.
Ich möchte eine App entwickeln, die wie eine Person ist, der man vertrauen kann. Dabei bleibst du anonym und schickst uns eine Nachricht, schreibst uns dein Problem. Ich denke an Mädchen, die bedroht werden oder Angst haben, ihren Eltern davon zu erzählen. Damit nichts passiert, wenden sie sich anonym an die App und wir versuchen, so gut es geht, zu helfen.
Zwischen mir und dir will Faja ihre App nennen. Etwa 80.000 Menschen leben in Rahat. Seit der Gründung in den 1970ern ist es eng geworden im Stadtgebiet. Die Einwohnerzahl ist stark angewachsen. Es gibt verschiedene Stadtteile, in denen Beduinenfamilien unter sich bleiben. Im alten Teil von Rahat wird weniger investiert. Müll und Armut bestimmen das Stadtbild. Hier wohnen die, die mit dem Tempo des modernen Lebens weniger Schritt halten können. In einem neueren Viertel, in dem noch gebaut wird, gibt es Streit über Landbesitz. Auch hier kommt es zu Schießereien. Tradition und Moderne prallen aufeinander. Vor 3 Jahren entlud sich der Konflikt in Ibrahim Alobras gerade eröffnetem Café, das im neuen Teil von Rahat liegt. Ibrahim hatte junge Frauen als Bedienung eingestellt, um ihnen ein Einkommen zu ermöglichen. Die Täter hätten die Tat im Internet angekündigt, sagt Ibrahim.
Sie haben das Gerücht verbreitet, dass es illegal sei, dass Mädchen in einem Café arbeiten. Deshalb haben sie mir gedroht. An dem Tag war mein Laden voll. Sie kamen mit Waffen und Schlagstöcken, maskiert und haben angefangen zu schießen. Bis heute trauen sich viele nicht mehr in mein Café, vor allem Besucher aus jüdischen Gemeinden, weil die Geschichte überall bekannt wurde.
Musik dudelt aus dem Lautsprecher. Die Einrichtung in dem Café ist schlicht, die Espressomaschine Hightech. Er habe ein modernes Café eröffnet, damit junge Leute aus Rahat nicht in entfernte Städte wie Beersheba fahren müssen, um sich zu treffen. Ibrahim Alobra ist stolz auf sein Café und die jungen Frauen, die für ihn arbeiten. Sie seien die Zukunft, sagt er.
Wir sprechen über die Beduinen von heute, nicht von vor 50 Jahren. Die Dinge haben sich geändert. Früher war es unvorstellbar, dass ein Mädchen das Haus verlässt, allein weggeht. Heute arbeiten Frauen, sie sind sogar Professorinnen. Dennoch halten wir Beduinen auch an den alten Traditionen fest.
Kellnerin Yisra ist bei dem Gespräch mit dabei. Sie möchte mittelfristig weg aus Rahat.
Unsere Generation ist sich der Gewalt hier sehr bewusst. Es gibt Dinge, die wir hier nicht machen können, wie Joggen oder Fahrradfahren.
Sozialarbeiter Jamal Al-Kenawi steht am Rand eines Fußballfelds in Rahat. Ihm zufolge gibt es auch Hoffnung, trotz der düsteren Realität. Es müssten Brücken gebaut werden zwischen Alt und Jung, mahnt er an. Brücken zwischen Tradition und Moderne, zwischen den verschiedenen sozialen Schichten in Rahat. Das Fußballprojekt von Sportlehrer Hilmi Kamalat könnte hier beispielhaft sein.
Wir haben es die Clásico-Akademie genannt, wegen den Spielen zwischen Real Madrid und Barcelona, die auch El Clásico heißen. Damit wollen wir so viele Kinder wie möglich anlocken. Sie sollen Spaß haben. Sie sollen eine Beziehung untereinander aufbauen. So lernen sich die Familien kennen. Wir Beduinen sind eine eng verwobene Gesellschaft. Klar gibt es Probleme, aber wir können sie lösen.
Bereits 100 Kinder machen bei dem Projekt mit. Auch Isa Abu Ghadia, er ist 15 Jahre alt.
Fußball ist für mich Freundschaft. Es verhindert Gewalt in unserer Gemeinde. Wir Kinder schließen Freundschaften, wir trainieren zusammen, schießen Tore. Wenn wir hinfallen, stehen wir wieder auf. Wir lernen, nicht aufzugeben. Es verhindert nicht Rassismus oder Schikanierungen. Reden hilft. Und dass wir ein Team sind. Eine Nation, ein Rahat.
Aus einem vermüllten Tal vor dem Sportplatz nähert sich ein Junge, der ein Maultier führt. Seine zwei kleinen Geschwister sitzen auf dem Maultier. Neugierig schauen sie zu. Jamal erklärt, dass sie zu den Unsichtbaren gehören. Das sind jene Beduinen, die auf einem Hügel gegenüber in Wellblechhütten und Zelten wohnen, isoliert von den Entwicklungen in Rahat. Sie pflegen die alten Traditionen. Allerdings sind sie hier umgeben von Stadtvierteln, die expandieren. Die alte beduinische Lebensweise ist kaum noch möglich, sagt Sozialarbeiter Jamal Al-Kenawi.
Da leben bis zu 20 Menschen im gleichen Haus. Die Eltern, deren Kinder, die heiraten und Kinder haben. Es ist sehr eng und sie können nicht wegziehen. Das Nomadentum gibt es nicht mehr. Umziehen zu können, ist ein Privileg. Und es gibt hier in Rahat keinen Platz für Schafe mehr, weil wir so modern geworden sind. Sogar die Tiere sind heutzutage unglücklich, wenn sie mit uns Beduinen leben müssen.
Animals are not happy to be with Bedouins nowadays.
Zurück zu Haitham Sayed und seiner Familie, die unweit von Jericho von jüdischen Siedlern aus Ras Ain al-Ausha vertrieben wurden. Sie wohnen nun auf einer kargen Anhöhe, etwa 10 Kilometer von ihrem Heimatdorf entfernt. Dort haben sie ihre Container und Zelte aufgebaut. Haithams Mutter, Naifi Sayed, sitzt am Boden auf einer roten Plastikwanne und wäscht mit der Hand die Töpfe und das Geschirr. Das Wasser kommt aus zwei großen gelben Kübeln. Sie wirkt traurig und frustriert.
Hier gibt es keine Schule für die Kinder. Sie bekommen derzeit keinen Unterricht. Das ist nicht gut. Wir haben so gut wie keinen Strom. Die Solarzellen liefern nur ein wenig Strom, damit wir nachts Licht haben. Weder die Waschmaschinen noch die Kühlschränke funktionieren. Wir produzieren die Milch ohne Maschinen und müssen die Wäsche mit der Hand waschen. Gleichzeitig müssen wir auf die Kinder, die nicht zur Schule gehen, ein Auge werfen. Wir können uns nicht eine Minute ausruhen.
Nur wenige Dutzend Schafe und Ziegen konnten Haitham Sayed und seine Familie bei ihrer Flucht aus Ras Ain al-Ausha mitnehmen. Große Teile des Viehs seien von den Siedlern gestohlen worden, sagt er. Viele Tiere wurden auch getötet. Haitham Sayed lehnt an den Brettern des kleinen Stalles, den er gezimmert hat, als sie ankamen. Egal wie oft und wohin er vertrieben werde, auf seine Tiere könne er nicht verzichten, erklärt der Beduine stolz. Diese Tradition würden die Beduinen nie ablegen.
Die Tiere sind die Grundlage eines jeden Beduinen. Wir können nicht leben ohne Schafe und Ziegen. Selbst wenn ich etwa als Anwalt arbeiten würde, hätte ich Schafe. 15, vielleicht 20 Schafe. Diese Tradition ist in unserem Blut und in unseren Adern. Jedes Haus muss einige Schafe haben. Mindestens 15 oder 20.
Schon der Prophet Mohammed habe die Gläubigen ermutigt, Schafe zu halten, fügt Haitham noch an und lächelt. Er glaubt fest daran, dass er irgendwann wieder nach Ras Ain al-Ausha zurückkehren wird. Mit seinem Clan, mit seinen Tieren. Der 26-jährige Beduine hofft, dass sich die politischen Verhältnisse in Israel irgendwann ändern und die radikalen Siedler keine politische Unterstützung mehr erfahren.
Obwohl wir Beduinen immer wieder vertrieben werden, bewahren wir unsere Bräuche und Traditionen. Und dazu gehört, dass die Familie zusammenlebt. Es ist unsere Tradition, eine Stammesgemeinschaft aufzubauen. Für uns ist dieser Ort nur vorübergehend, bis wir in unsere Heimat nach Ras Ain al-Aoucha zurückkehren. Spätestens, wenn diese extremistische israelische Regierung abtritt.
Eine Rückkehr in Frieden wünscht sich der junge Beduine Haitham Sayed. Universitätsprofessor und Beduinenexperte Oren Yiftachel hofft, dass es irgendwann dazu kommt, dass der israelische Staat die arabischen Israelis, wozu die Beduinen gehören, wirklich als vierten Stamm Israels akzeptieren. Neben säkularen Juden, religiösen Zionisten und den Ultraorthodoxen. Noch sei es ein langer Weg dorthin, meint Oren Yiftachel.
Die Beduinen kämpfen um ihre Entwicklung und wir als Juden müssen ihnen helfen. Denn die Zukunft der Juden im Nahen Osten hängt auch von der Zukunft der Palästinenser ab. Wenn Israel die Palästinenser, einschließlich der Beduinen, weiter unterdrückt, wird Israel ständig umringt sein von Feindseligkeit. Und man kann keinen Staat haben, der ein Garnisonsstaat ist, umgeben von Feindseligkeit. Auch wenn er erfolgreich ist wie Israel, militärisch und wirtschaftlich. Die einzige Möglichkeit, akzeptiert zu werden, ist, dass man nicht nur Frieden, sondern Koexistenz mit den Palästinensern hat. Und das schließt die Beduinen ein.
The only way to be accepted is to have not just peace, but coexistence and binationalism with the Palestinians. That includes the Bedouins.
Die Beduinen in Israel zwischen Wüste und Wirklichkeit. Sie hörten eine Sendung von Bettina Meyer und Julio Segador. Eine Produktion des ARD-Studios in Tel Aviv.